Einfach besser essen. Sascha Walleczek erklärt Ernährung. Dein Wegweiser durchs Ernährungsdickicht.
Willkommen bei Einfach besser essen. Mein Name ist Sascha Walleczek. Ich bin von Beruf Ernährungstherapeutin, aber heute wieder mal eure persönliche Ernährungserklärerin. Und bevor wir jetzt loslegen, ganz wichtig, lasst mir auf jeden Fall, wenn ihr euch das gefällt, ein Like da, abonniert den Kanal. Und wenn ihr abstimmen wollt, worüber wir reden in Zukunft, dann abonniert unbedingt den Newsletter. Da kriegt ihr einmal in der Woche einen Newsletter mit einem Link zu einem Artikel und einem Rezept, völlig kostenlos. Und dann die zweite E-Mail ist, da kriegt ihr das Thema der neuen Podcast-Folge, die online ist. Und da drinnen ist ein Link zu einer Abstimmung. Da könnt ihr die neuen Themen auswählen, über die ich reden soll. Und diese Liste ändert sich dauernd. Also Sachen, die so gar keine Stimmen kriegen, fallen mir dann raus. Und ich habe mehr Fragen von Themenvorschlägen von euch, als ich da drauf habe, weil sonst wird das zu groß. Das heißt, ich ergänze immer wieder und wenn es was ich gemacht habe, schmeiße ich dann raus. Deswegen unbedingt abonnieren und regelmäßig mal wieder abstimmen. Heute haben wir das zweite große Angst- und Hassthema. Letzte Woche waren es die Aromen. Diesmal reden wir über Glutamat. Und am Ende habe ich dann wieder eine Regalfrage für euch. Und zwar geht es um Milchalternativen. Dazu haben wir zwei Fragen bekommen. Okay, gehen wir mal an. Also Glutamat. Da muss ich jetzt gleich mal meine persönliche Geschichte erzählen dazu. Das ist sehr lang her. Ich sage mal 25 oder 30 Jahre. Ich weiß noch, es war ein Sommertag. Und plötzlich habe ich so einen trüben Fleck vor meinen Augen. Und zwar, das müsst ihr euch so vorstellen, so wie, als würdet ihr auf eine Fensterscheibe schauen, die einen Meter vor eurem Auge ist und da läuft Wasser drüber und deswegen ist es trüb. Also nicht alles, nur so eine kleine Stelle hier so vor meinen Augen, so einen Meter vor mir gefühlt und dort ist es trüb und verschwommen. Und dann, ich hatte sowas überhaupt noch nie und war leicht in Panik und dann habe ich mich da durchtelefoniert und bin in der Augenklinik gelandet und erkläre dem Arzt dort, was ich habe, und sagt, ach so, Sie haben eine Migräne. Ich so, ja, aber ich habe keinen Kopfweh. Sagt er, Migräne gibt es in verschiedensten Formen. Ich bin total naiv, was es betrifft. Ich bin Gott sei Dank zum Glück keine Migräne-Patientin, hatte sowas überhaupt noch nie und hätte mir gedacht, dass es mit Kopfweh einhergeht, aber okay. Und dann sagt er, na, Sie haben eine Migräne. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Migräne gehabt. Sagt er, naja, jetzt haben Sie eine. Und ich habe dann so ein bisschen drüber nachgedacht, denke mal, was war denn heute anders? Und das Einzige, was mir dann eingefallen ist, ich war davor einkaufen und ich war sehr hungrig. Und habe mir so eine Tüte mit so da gibt's so Reis, Chips, Cracker-artige Dinge, die sind so gemischte Dinge mit überzogen mit irgendwelchen braunen Sachen und Soja und so. Und das habe ich gern gegessen, es war so asiatisches, so knapper Gebäck. Und das habe ich mir dann angeschaut und habe gesehen, dass da Glutamat drin ist. Und denke mir, aha, interessant. Und seitdem ist es in meinem Leben noch so 2-3 Mal vorgekommen. Und zwar, ich vermeide das schon. Grundsätzlich, also das heißt, immer wenn es vorgekommen ist, wusste ich nicht, dass es drin sein wird und dann hatte ich diesen Fleck und denke mir, ah, das ist diese Migräne-Sache und dann habe ich nachgeschaut und dann hatte ich wirklich Glutamat gegessen. Und ein zweites Beispiel, wo das nicht aufgetreten ist, aber was anderes, da war ich in einer neuen Wohnung und in der Nähe war ein Thai-Restaurant und die haben ganz, ganz, ganz toll gekocht und dann habe ich mir was mit nach Hause genommen und esse das und kriege plötzlich unfassbaren Durst. Also ich glaube, ich habe 6 große Gläser Wasser hintereinander getrunken und ich konnte nicht mehr aufhören zu trinken. Und das fand ich dann doch ein bisschen erschreckend. Und dann war ich dann wieder mal dort essen. Die haben so eine offene Küche und dann habe ich so gesehen, da stehen eben die 3 Schüsseln mit dem Zucker und dem Salz und daneben die Schüssel mit dem Glutamat. Und dann habe ich das halt auch vermieden, weil es für mich unangenehm ist. Und die große Frage ist, war das wirklich das Glutamat? Ist die Angst vor Glutamat berechtigt oder war das ganz was anderes? Und das wollen wir uns heute anschauen. Also, was ist denn überhaupt Glutamat? Glutamat heißt bei uns oft verkürzt, auf Englisch sagt man MSG, MSG, Mono, also auf Englisch ist Natrium-Sodium, Monosodium-Glutamat oder Mononatrium-Glutamat oder einfach nur Glutamat. Und ich kann mich erinnern, früher in Amerika war bei den asiatischen Restaurants oft Riesenschilder draußen, no MSG. Und vielleicht habt ihr das mal gehört, da gibt es dieses, früher hat man das gesagt, China-Restaurant-Syndrom, sagt man heute nicht mehr, weil es abwertend ist. Das ist eben dieses MSG, der MSG-Symptomkomplex. Ja, und den soll es geben. Und dann haben sie Studien gemacht, sagt, das ist alles ein Blödsinn, das gibt's überhaupt nicht. Die bilden sich das alle nur ein. Und ich habe halt auch meine Erfahrungen, denke mal, war das nur Zufall, war das ganz was anderes oder gibt's das wirklich? Also dieses Glutamat, nenne ich es jetzt verkürzt, das MSG, ist das Salz der Glutaminsäure und Glutamin ist eine Aminosäure. Also es ist Teil von ganz vielen Lebensmitteln, ist eine nicht essentielle Aminosäure. Das heißt, wir können sie uns aus anderen Aminosäuren zusammenbasteln und das tun wir auch. Deswegen, und das ist immer das Argument der Glutamat-Freunde, die sagen, stellt euch nicht so an, der Körper stellt es ganz von Natur aus täglich her, also ein ganz wichtiger Neurotransmitter in eurem Gehirn. Das kommt im Körper sowieso von Natur aus vor. Das ist völlig wurscht, ob ihr davon noch ein bisschen mehr esst. Das Argument kann stimmen, aber unterschreibe ich nicht ganz so, muss ich sagen, weil das ist so, als würde ich sagen, dein Körper kann auch Opiate herstellen. Und dann könnte man auch sagen, es ist völlig egal, ob du Opium nimmst und im Mond, es ist eh das Gleiche drin wie Mohnkuchen. Also ob Mohnkuchen oder Opium oder das, was dein Körper erstellt, ist doch eh alles das Gleiche. Dann kannst du es auch als, quasi, dann kann man doch Glutamat auch als Pulver essen. Also so funktioniert der Körper dann meistens doch nicht. Das ist ein bisschen eine vereinfachte Darstellung. Was nicht heißt, dass es schädlich sein muss. Das ist nur das Argument, zieht bei mir nicht. Also diese Aminosäure, daraus machen wir Glutamat im Körper selber ganz viel. Und es kommt auch ganz viel in natürlichen Lebensmitteln vor, in Tomaten, in Parmesan, in solchen Sachen. Und was das eigentlich macht, wenn wir es schmecken auf der Zunge, das ist, wir haben ja nur sehr wenig Geschmack, den wir eigentlich im Mund schmecken können. Das ist süß, salzig, bitter, scharf, ist eigentlich ein Schmerz, und Umami. Und der Rest, haben wir das letzte Mal besprochen, geht über die Nase. Und dieses Umami, das wurde als ein Wort, das in Japan erfunden wurde, weil da wurde dieser Geschmackssinn entdeckt. Und das ist nicht etwas, das man aktiv schmeckt, aber in Österreich würde man sagen, geschmackig. Und den besten so Vergleich, der mir dazu einfällt, ist der Unterschied zwischen einer Gemüsebrühe und einer Fleisch- oder Knochenbrühe. Und ihr könnt es nicht wirklich sagen, also auch wenn die gleich viel Fett enthalten würden und gleich viel Salz, da ist noch eine andere Qualität bei einer Fleischbrühe, die so ein bisschen ist, eben so geschmackig macht. Und das ist der Umami-Geschmack. Ja? Und man glaubt, dass es unter anderem damit zu tun hat, dass wir eben schmecken können, quasi wie viel Aminosäuren, weil Glutamat kommt aus Aminosäuren, dass es vielleicht so eine Art Proteingeschmack ist. Aber nicht unbedingt, weil es gibt ja auch Dinge mit, also Proteine können enthalten natürlich schon zu viel Glutamin, aber nicht unbedingt Glutamat. Also das ist das, was Umami ist. Und dieses Glutamat, das konnte man dann irgendwann Mitte letzten Jahrhunderts endlich isolieren. Und jetzt konntest du eben Gewürze machen, die den Geschmack verstärken, ohne dass du deswegen Knochenbrühen auskochen musst und diese Sachen, diesen Geschmack dadurch hinzufügen kannst. Also Brühwürfel und solche Sachen waren halt früher eher so aus Knochenbrühen und Fleisch und solche Sachen. Und jetzt kann man sich das abkürzen, indem man Glutamat reintut. Und nachdem es ja ein natürlicher Stoff ist, der in vielen Lebensmitteln von Natur aus vorkommt, ist das Argument auch, dass es harmlos ist. Also zum Beispiel, Maggi zum Beispiel oder dieses Vegetar, diese Pulver, und ich möchte jetzt nicht schlecht reden, aber das war früher, vielleicht weiß ich, ob es anders war, aber auf jeden Fall, heutzutage ist da eine der Hauptzutaten ist eben Glutamat. Wobei ich sagen muss, Achtung, ich möchte jetzt gar nicht schlecht reden, die Marken, es gibt verschiedene Produkte von denen und ihr müsst einfach draufschauen, manche Produkte haben es auch nicht drin, habe ich gestern extra kontrolliert. Genau, weil nämlich in Bio-Lebensmitteln Geschmacksverstärker nicht zugelassen sind. Also wenn da steht drauf Bio, dann können Sie kein Glutamat reingetan haben. Und es gibt verschiedene Geschmacksverstärker. Der berühmteste ist einfach Glutamat und deswegen rede ich heute gezielt nur über Glutamat. Ja, das ist ganz wichtig. So, woran erkennt ihr, ob das drinnen ist? Da steht dann drauf, die E-Nummer ist 621 bis 625, gibt es verschiedene Formen, also 621, 22, 23, 24, 25 sind alle Glutamat. Ja, aber dann gibt's ja noch, also bevor wir darum gehen, da gibt's ja noch andere Namen dafür, außer diese Nummern, die möchte ich später eingehen. Jetzt die erste Frage ist das Zeug überhaupt schädlich? Und sowohl die Agnes und ich, wir haben zusammen vorbereitet diese Folge, hätten bis zu dieser Vorbereitung gesagt, na, natürlich ist es nicht schädlich, aber wir haben trotzdem unsere Gründe, warum wir es nicht wollen. Und dann habe ich doch ein paar Studien gefunden, die mich zumindest ein bisschen stutzig werden haben lassen. Es gibt sehr viele Tierstudien, die zeigen, dass es wirklich, wirklich schädlich ist, aber die verwenden unfassbare Mengen. Und teilweise spritzen sie das. Und das ist einfach ein Unterschied, wie man etwas aufnimmt, weil wenn du Wasser trinkst, ist alles gut, aber Wasser inhalieren ist halt auch keine gute Idee. Und deswegen Glutamat zu spritzen ist was ganz anderes als Glutamat zu essen. Und sie verwenden irrsinnig große Mengen. Aber es gibt auch Menschenstudien. Da gibt es zum Beispiel in Asien war eine, die ich ganz beeindruckend fand. Da haben sie ein bisschen über 700 Leute beobachtet, die in einem ländlichen Gebiet wohnen, keine Fertiggerichte essen, ihre Mahlzeiten praktisch nur zu Hause zubereiten. Also wir haben diese ganzen hyperschmackhaften, hochverarbeiteten Themen da draußen. Die aber, die eine Gruppe hat einfach, wie es halt in Asien oft üblich ist, beim Kochen, so wie Salz und Zucker, eben auch ein bisschen Glutamatpulver reingetan und die andere Gruppe gar nicht. Und das hat man auch gemessen, wie viel es war und so, und ganz gut beobachtet. Trotzdem nur eine Beobachtungsstudie. Ihr wisst, das ist immer ein Problem. Aber die wurden beobachtet und die Gruppe, die viel Glutamat verwendet hat, im Vergleich zu der, die gar keins verwendet hat, hatte ein dreifach erhöhtes Risiko, übergewichtig zu sein. Und die Menge von Glutamat korrelierte mit der Menge des Übergewichts. Also je mehr, umso mehr. Und die Menge war nicht viel. Die war im Schnitt so ein halbes Gramm am Tag. Das ist nicht viel. Also da bist du nicht beim Teelöffel. Und das fand ich dann schon ganz erstaunlich, aber es gibt eine neuere Übersichtsarbeit und wir können euch die ganz gerne alle diese Quellen verlinken. Und die sagt, die haben sich das alles angeschaut, alle Studien, die es gibt, und es ist einfach sehr widersprüchlich. Es gibt Studien, die zeigen einen eindeutigen Zusammenhang und die anderen sagen, na, es gibt keinen Zusammenhang. Aber der Zusammenhang ist eben mit Sättigung und Übergewicht. Und auch da wieder, also bei den Tierstudien ist es so, dass es das Sättigungszentrum, also das Sättigungssystem der Tiere zerstört und sie leptinresistent macht. Und Leptin ist unser Sättigungssignal. Also es scheint wieder in diese Sättigung einzugreifen. Und ihr wisst, ich rede ständig über Sättigungssignale und solche Dinge. Aber ist es nicht logisch, dass man, wenn etwas ein Geschmacksverstärker ist, dass man mehr davon isst, als man essen wollte, und dann isst man mehr und dann neigt man eher zu Übergewicht, weil es besser schmeckt? Ich finde es ein bisschen logisch. Also weil es einfach einen Geschmack verstärkt. Und damit, das heißt ja nicht, dass es besser schmeckt bis zu der gleichen kleinen Menge, die ich essen würde, sondern Geschmack steuert halt auch, wie viel wir essen. Das werde ich jetzt vielleicht nicht nochmal ausführlich erklären, das habe ich das letzte Mal, sonst hört euch die Aromenfolge an, wie Geschmack entsteht und wann wir aufhören zu essen, also wie das Geschmackssignal ist. Aber auch da ist es einfach so, wenn etwas besser schmeckt, hedonistisches Überessen nennt man das, isst man eher mehr davon. Und das eine Zitat, das ich ständig von euch zu hören kriege, ist, ja, ich weiß, ich wäre schon satt gewesen, aber es hat halt so gut geschmeckt, dann habe ich weiter gegessen. Das ist damit gemeint. Und wenn dann natürlich Geschmacksverstärker auch noch drin ist, schmeckt es besonders gut, neigt man dazu, mehr zu essen. Aber das scheint auch eben doch nicht nur hedonistisches Überessen zu sein, sondern vielleicht auch sogar wirklich im Gehirn das Sättigungssignal aktiv zu schädigen. Zumindest bei Tierstudien, und natürlich sind es größere Mengen, die man denen gibt. Eine kleine Horrorgeschichte möchte ich erzählen. Ich weiß nicht, ob ich sie erzählen sollte, weil ihr das vielleicht sonst falsch aufnimmt. Auf jeden Fall, wenn ihr Tiere haben wollt, Mäuse zum Beispiel, um eine Abnehmstudie zu machen, braucht ihr übergewichtige Mäuse. Und eine Methode, wie man diese Mäuse übergewichtig machen kann, ist, indem man ihnen Glutamat injiziert. Also wirklich, die kriegen eine Spritze. Das große Menge Spritze hat nichts mit oraler Aufnahme in uns zu tun. Ja, das ist nur eine Horrorgeschichte für euch, weil sie mich amüsiert hat. Und also man gibt ihnen die Spritze mit dem Glutamat und das zerstört den Sättigungsbereich im Gehirn und macht sie leptinresistent. Und dann hast du eine Maus, die übergewichtig wird und jetzt kannst du versuchen, das wieder zu reparieren mit deiner Abnehmstrategie. Aber ist es nicht wild? Also wie gesagt, es ist injiziert, das kann man nicht so vergleichen, aber ich fand es irgendwie dann doch so eine lustige Horrorgeschichte. So. Die Übersichtsarbeit sagt aber nicht, dass es harmlos ist und dass wir nichts wissen, sondern die sagen, wir brauchen noch mehr Daten. Die sagt auch, dass viele von den Studien, die sagen, dass es harmlos ist, von der Glutamatindustrie, die es gibt, finanziert sind. Und dass es einfach sehr widersprüchliche Studien da gibt. Aber die Übersichtsarbeiten, also einige von denen sind schon so, dass ich sage, naja, also helfen tut sicher nicht. Ja, wo wir dazu auch noch kommen. Ab welcher Menge soll es denn jetzt, ist es denn jetzt blöd? Und da gibt es in Deutschland das Bundesinstitut für Risikobewertung und die setzen eine relativ geringe Menge fest, fand ich erstaunlich. Sie sagen nicht genau warum. Sie geben 30 Milligramm pro Kilo Körpergewicht pro Tag an. 30 Milligramm pro Kilo Körpergewicht pro Tag, für mich sind ungefähr 1,8 Gramm. Das hast du aber mit ein bisschen über 100 Gramm Chips, kannst du das erreicht haben. Und das fand ich dann doch wieder recht wenig eigentlich. Aber bei solchen Dingen geht's wie immer um regelmäßig, täglich, über langen Zeitraum und nie um hin und wieder isst du sowas. Also deswegen, sonst wäre es ja nicht am Markt. Und dann eben darüber hinaus gibt's das, was wir früher China-Restaurant-Syndrom genannt haben. Und jetzt nennen wir es eben MSG-Symptomkomplex. Und das ist so, dass die immer gesagt haben, ja, das ist alles nur Einbildung. Das bilden sich die alle nur ein, das gibt's gar nicht. Inzwischen weiß man das ein bisschen besser und da sagt man, es gibt Menschen, die einfach sehr empfindlich sind und eben ab ungefähr 40 Milligramm pro Kilo Körpergewicht pro Tag scheinbar können empfindliche Menschen Symptome entwickeln. Warte, ich lese euch vor. Brennendes Gefühl im Nacken, Brustschmerzen, Übelkeit, Herzklopfen und Schwäche. Kopfschmerzen, Insulinanstieg und erhöhten Blutdruck in Verbindung gebracht werden. Was da nicht drin ist, mein lustiger Durst von früher und die Kopfschmerzen, keine Migräne oder Sehstörungen waren nicht, also wir wissen noch immer nicht, ob das damit zu tun hat oder nicht bei mir. Aber eine Tierstudie, da haben die Mäuse, wenn sie es oral aufgenommen haben, 3-mal so viel Wasser getrunken, als wenn sie kein Glutamat gekriegt haben. Also da bin ich bei der Mäusestudie schon mal dann dabei. Das Bundesinstitut für Risikobewertung sagt, ja, da sollte man nicht zu viel davon essen. Also die sagen das nicht, die geben da schon ein oberes Limit an. Grundsätzlich bin ich bei, ich weiß nicht, ob es wirklich deinen Körper schädigt, wenn es jeden Tag und viel isst. Das ist sehr umstritten, wir haben zu wenig Daten. Was es sicher nicht hilft, ist dein Sättigungsgefühl zu reparieren. Und ich erlebe viele Menschen, die ihren Sättigungspunkt nicht spüren, die nicht wissen, wann sie satt sind, die nicht wissen, was sie essen sollen, also wie viel sie von was essen sollen. Und davon ist es, kann ich garantieren, ist es auf jeden Fall nicht hilfreich, wenn das drinnen ist. Ja? Ob es jetzt schädlich ist oder nicht, langfristig, erübrigt sich dann, weil wenn es nicht regelmäßig, langfristig und oft ist, ist es egal. Dann kommen wir zu dem Punkt, okay, da haben wir gesagt, da steht drauf E621 bis oder E625. Aber dann gibt's ja noch was, wo dann drauf steht Hefeextrakt, Sojaproteinhydrolysat, Maisproteinhydrolysat, Würze, Sojasauce. Unter all diesen Dingen können sich Sachen verstecken, die sehr viel von Natur aus freies Glutamat enthalten. Und das ist dann eine Zutat und kein Zusatzstoff. Und weil es kein Zusatzstoff ist, Zusatzstoffe haben immer eine E-Nummer, dürfen Sie dann draufschreiben, ohne Zugabe von Geschmacksverstärkern, obwohl Sie das Hefeextrakt nur reingetan haben, weil es geschmacksverstärkend wirkt, weil viel freies Glutamat drin ist. Aber, und es ist ganz wichtig, alle diese Studien, die ich jetzt so aufgezählt habe, die reden immer vom Glutamat, also richtig vom Pulver. Und die nächste Frage, die ihr wahrscheinlich haben werdet, ist, was ist Hefeextrakt? Hefeextrakt, ich war auch eine Zeit lang in Australien oder auch in England gibt es, wenn ihr das vielleicht kennt, das heißt Vegemite oder Marmite. Das ist so eine kaffeebraune Paste, die man sich ganz dünn auf Butterbrot schmiert und die, das ist ein Geschmack, den man erlernt haben muss. Das ist eben eine Hefepaste. Und die hat unfassbare Mengen von freiem Glutamat von Natur aus, weil die Hefe das hergestellt hat und diese Paste da rausgekommen ist. Und dann ist noch Salz drinnen, aber auch eben sehr viel nützliche Nährstoffe, wie zum Beispiel B-Vitamine. Und deswegen gilt die als ganz gesund. Und bei uns gibt's die manchmal auch. Oder was ich von früher kenne, was ich fast nirgends mehr gesehen habe, das heißt Vitam R, das ist auch so eine Hefepaste. Ja, und Hefen weiß man, nützliche B-Vitamine, Nährstoffe, aber eben viel freies Glutamat. Und die Frage ist, ist es jetzt ein Unterschied oder nicht? Also ich habe noch nie, also meine lustigen Reaktionen habe ich persönlich noch nie gehabt von Hefeextrakt. Auch da gibt es wahrscheinlich Menschen, die unterschiedlich empfindlich sind. Und es sagt auch, das Bundesinstitut für Risikobewertung sagt, man muss schon damit auch schauen, nicht nur was ist zugesetzt worden, sondern wie viel Parmesan und Tomaten und andere Dinge haben die gegessen, empfindliche Leute, wo es in der natürlichen Ernährung drinnen war. Und deswegen, der Körper unterscheidet es grundsätzlich nicht, wenn es einmal im Körper ist. Also die empfindlichen Leute scheinen auf das empfindlich zu reagieren, auf die Gesamtmenge. Jetzt ist am Hefeextrakt grundsätzlich nichts auszusetzen. Also das wird dann übrigens gefriergetrocknet und das wird dann verwendet, um deine Chips mit Hefeextrakt zu versetzen, damit sie besser schmecken. Dagegen kam, also wie gesagt, wir haben keine Studien, die zeigen, dass sie irgendwas tun würden. Wir haben nur die Gesamtglutamat-Studien, die mit dem Glutamatpulver gemacht werden. Da würde ich jetzt sagen, wir sind jetzt wieder bei dem Thema, wie ändert das die Menge, die du essen wirst? Weil ja, es schmeckt besser. Und wenn du sehr empfindlich bist, dann kannst du das nicht essen. Das ist eine andere Geschichte. Ich schaue trotzdem oft bei den Chips drauf, dass ich welche auswähle, wo das nicht drinnen ist. Und zwar aus folgendem Grund. Hin und wieder ist es mir völlig egal. Dann will ich das essen, was mir am besten schmeckt. Aber oft einmal ist es so, dass ich zwischendrin denke, jetzt habe ich Lust auf Schokolade oder Chips und ich habe welche zu Hause. Und dann möchte ich so viel essen, wie ich gerade das Bedürfnis dann nicht habe, aber nicht in diese Sucht reinzukippen. Wisst ihr, was ich meine? Dieses, das Gefühl, boah, das ist so gut, du kannst nicht aufhören. Nicht ganz nicht aufhören, das ist eine geschmacksverstärkende, hyperschmackhafte Nahrungsmittelsache. Und ich weiß einfach von mir, Chips sind auch hyperschmackhaft, die sind fett, süß und salzig gleichzeitig. Und trotzdem habe ich dann esse ich welche und dann habe ich plötzlich so genug. Und ich weiß einfach von mir persönlich, rein persönlich, dass wenn die Hefeextrakt drinnen haben, dann kommt dieses, na, jetzt reicht's, kommt bei mir wesentlich später. Und hin und wieder ist mir das völlig egal. Aber ich will es nicht ständig haben, dass ich dann doch ein bisschen eskaliere, würde man vielleicht sagen. Und deswegen achte ich drauf, dass es nicht so drinnen ist. Und ich habe kein Glutamat beim Kochen, weil ich sehr empfindlich bin. und weil mir mein Sättigungsgefühl und mein Geschmackssinn wahnsinnig wichtig sind. Und dazu, also das war das eine, und das andere ist das Hefeextrakt, das ist nämlich sehr spannend. Es gibt eine Studie, also es gibt wahrscheinlich mehrere, aber es gibt eine Studie zum Hefeextrakt und Abnehmen. Und da haben sie Hefeextrakt, nicht Glutamat, sondern Hefeextrakt in Kapseln abgefüllt und haben Frauen in der Früh und am Abend eine halbe Stunde vom Essen eine kleine Kapsel mit Hefeextrakt gegeben. Und dann haben sie geschaut, wer von diesen Gruppen abnimmt oder nicht. Und hier kommt die große Überraschung. Die Frauen, die Hefeextrakt bekommen haben, haben wesentlich besser abgenommen und hatten wesentlich weniger Lust auf Süßes. Jetzt müssen wir aber sagen, das haben sie nicht geschmeckt. Das war kein Geschmacksverstärker. Sie haben es ja nicht im Mund gehabt und gespürt, sondern es kam eben in den Darm und hat dort ein Signal auslösen können, wo dieser Darm gesagt hat, interessant, wir haben scheinbar diese schon genug von irgendeinem Nährstoff bekommen. Das ist meine sehr vereinfachte Interpretation, aber ganz wichtig ist, sie haben den Geschmacksverstärker nicht geschmeckt. Und damit war es nicht geschmacksverstärkend. Also das, was ich sagen will, ist, Hefeextrakt an sich ist jetzt nichts Schädliches. Mir geht es immer darum, was passiert mit deiner Essensmenge und spürst du deinen Sättigungspunkt? Und wenn du den gut spürst und es gut vertragst, spricht wahrscheinlich nichts dagegen. Und sonst, ich bin immer dafür, dass wir lernen, normale, langweilige Dinge zu genießen. Und das ist einfacher, wenn wir uns weder mit Aromen noch mit Geschmacksverstärkern permanent zuknallen. Das ist ein bisschen wieder diese Sache vom letzten Mal, wo ich sage, du gehst zu einem Rockkonzert, hin und wieder ist das toll. Aber wenn du das dauernd die ganze Zeit machst, dann kannst du irgendwann Vogel zwitschern und jemand, der dir was zuflüstert, nicht mehr hören. Und wenn wir alles nur noch mit Aromen und Geschmacksverstärkern machen, wenn alles eben so aufgebauscht ist, dann können sie die Feinheiten von einer guten, normalen Mahlzeit irgendwann nicht mehr schmecken. Und das unter Garantie zerstört, wie du mit Essen umgehst und dein Sättigungssignal. Und das wäre auch einfach sehr, sehr schade. Deswegen hin und wieder darf man essen, was man will. Die Chips, die ich zu Hause sind in allermeisten Fällen ohne, aber sonst einfach wie Aromen, hin und wieder ist egal. Aber im Alltag nicht panisch meiden. Ich will euch keine Angst machen. Das ist nicht so wie, oh Gott, das darf man nicht essen. Hast du das gesehen? Wie konntest du nur? Das ist eine Zutat in der Soße, in dem Ding ist es drinnen, kannst du sofort wegschmeißen. Ich will das alles nicht hören. Du hast jetzt was gekauft, da ist Hefeextrakt oder Glutamat drin und du vertragst es grundsätzlich gut, ja, und kriegst keine Migräne wie ich. Dann iss sie auf und kauf sie vielleicht weniger nach. Ja, oder iss sie nicht so oft. Ist doch total egal. Also bitte lasst die Kirche im Dorf. Es geht nie um schwarz-weiß, Extreme, das totale Gift, das totale super Lebensmittel. Ohne das kann man nicht überleben. Das stimmt für ganz wenige Dinge. Und bei Aromen und Glutamat und Geschmacksverstärkern ist einfach, mir ist meine Signale, mein Gehirn, meine Sättigung und mein Geschmacksempfinden sehr, sehr wichtig und deswegen hin und wieder als Ausnahme mit vollem Genuss. Aber wir haben auch noch eine Regalfrage der Woche für euch. Und zwar von der Silvia und der Barbara, die beide eine Frage zu Milchalternativen haben. Sie haben beide, wenn ich das richtig verstehe, eine Milcheiweißunverträglichkeit. Und die Silvia verwendet deswegen Hafermilch. Sie gibt nicht viel rein und trinkt höchstens 3 am Tag. Sie verträgt aber Schlagobers, also Schlagsahne in Deutschland gut, weil da kein wenig Eiweiß drin ist und sie das Milcheiweiß nicht vertragt. Und jetzt wollte sie wissen, ist es sinnvoller, wenn sie dann Schlagobers, also Schlagsahne in den Kaffee gibt, weil sie hat viel Negatives über die Hafermilch gehört. Und die Barbara sagt, sie vertragt Kuhmilch nicht gut und gibt daher in den Kaffee einen Erbsentrink, der 5 Gramm Protein pro 100 Milliliter hat. Ist das gleich gut wie Sojamilch? Sie mag den Geschmack von Sojamilch nicht so gern. Und die sie jetzt nutzt, hat wenig Eigengeschmack und lässt sich gut schäumen. Das ist toll im Kaffee. Okay, also grundsätzlich sind Milchersatzprodukte hochverarbeitet. Und wir wissen, da gibt es eine Korrelation zwischen hochverarbeitet und nicht so gesund und Übergewicht. Deswegen versuchen wir, so viel wie möglich naturbelassene Nahrungsmittel einzubauen. Wir müssen aber auch schauen, hier geht es eine Unverträglichkeit, also wir brauchen eine Alternative. Und natürlich kann man sagen, dann trinkst halt einen Kaffee ohne Milch, eine Möglichkeit, oder wir suchen einen Ersatz. Und jetzt ist die Sache die Silvia schreibt sowieso, sie gibt ganz wenig rein, bei der Barbara weiß ich nicht, aber um wie viel geht's denn hier? Ja, also geht's da um, bei der Barbara trinkt die jetzt 3-mal am Tag 250 Milliliter von einer Milch, weil sie eine Kaffeelatte daraus macht, oder gibt's einen Schuss rein? Und dann ist es dieses hochverarbeitet, nicht hochverarbeitet, so wie bei den Aromen und beim Glutamat und diesen Sachen, das ist nicht das Thema. Es geht nicht darum, was ein bisschen in eurer Ernährung drin ist, sondern das, was den Großteil ausmacht. Wenn du sagst, du isst Müsli in der Früh und statt Milch verwendest du jetzt Hafermilch, dann haben wir ein Problem. weil plötzlich ist kein Eiweiß mehr drin und du isst jetzt zu den Haferflocken noch mehr Kohlenhydrate. Und es ist aber nicht ein Problem, weil es schädlich ist, sondern weil uns jetzt hier Nährstoffe fehlen, die müssen wir irgendwie ersetzen. Jetzt habe ich die Hafermilch so rausgenommen. Diese Pflanzendrinks sind sehr, sehr, sehr unterschiedlich von dem, wie sie im Körper wirken und was sie mitbringen. Nur weil die weiß sind und sich schäumen lassen, heißt noch lange nicht, dass sie die Nährstoffe liefern. Auf der anderen Seite, wir trinken ja den Kaffee nicht, um Nährstoffe aufzunehmen. Es ist ja nicht etwas, wo jetzt wir brauchen unbedingt unsere Kaffeebohnenextraktzugabe pro Tag. Und da ist im besten Fall ein bisschen Milch drin. Sagen wir mal, die hat 100 Milliliter drin, was ich übrigens recht viel fände. Und sie trinkt 3 bis 4 am Tag, dann sind es 300 bis 400 Milliliter. Das macht schon was aus. Und bei dem Erbsendrink von der Barbara hätte man dann bei 420 Gramm Eiweiß. Das ist toll, wenn das ein Teil des Dings ist. Und wenn er gut für dich funktioniert, wunderbar. Ja? Erbsenprotein ist nicht so vollständig wie Sojaprotein und das Ganze ist nicht so gut wie Milchprotein. Das tut hier nichts zur Sache. Du hast eine Mischform, du hast eine Mischkost, du isst verschiedene Lebensmittel, das ergibt sich schon, das zählt dann trotzdem. Ja, dann nimmst du das, was für dich besser ist, weil, wie gesagt, das sind sowieso in jedem Fall hochverarbeitete Lebensmittel, aber keine riesigen Mengen. Zur Silvia soll sie lieber Schlagobers nehmen. Das ist jetzt für mich ein Mengending. Also, die Hafermilch, brutal ausgedrückt, ist für mich Zuckerwasser. Das sind aufgelöste Kohlenhydrate in Wasser gelöst. Ich weiß nicht, wie viele lösliche Ballaststoffe es in die Hafermilch schaffen. Ich gehe mal davon aus, nicht viele. Das liefert einfach noch mehr Kohlenhydrate und je nach Menge, sie sagt, sie tut wenig rein, lässt vielleicht den Blutzucker ein bisschen ansteigen. Schlagobers, also Schlagsahne, ist wie Butter mit Wasser. Also das ist einfach, da ist jetzt nichts Schädliches drin, aber auch nichts, was dein Körper unbedingt braucht. Das sind gesättigte Fette, die braucht dein Körper nicht. Die stellt das selber sehr problemlos her. Das liefert einfach zusätzliche Kalorien. Und jetzt haben wir eine Mengenfrage. Für mich ist es so, du nimmst jetzt das, was dir besser schmeckt, ja, und was für dich weniger Problem ist, aber dein Körper, wenn du dein Gewicht übers Jahr hältst, kann er jeden Tag, macht er quasi auf 30 Kalorien genau, weiß er, wie viel Kalorien er zu sich nehmen soll. Und wenn du jetzt einfach plötzlich 30 oder 50 oder 100 Kalorien pro Tag so nebenbei zusätzlich zu dir nimmst, die nichts für dein Sättigungsgefühl tun, weil deswegen bist du ja nicht satter bei der nächsten Mahlzeit. Das ist ja, das ändert ja nichts an einer anderen Mahlzeit. Das ist nur so ein Bonus-Kalorienpaket, das daherkommt. Und wenn du das machst, dann sind 100 Kalorien am Tag, sind das 3000 im Monat. Und es ist fast ein halbes Kilo Fett. Und wenn du das jetzt 12 Monate machst, wenn es 6 Kilo Fett zusätzlich, die du auch zunehmen wirst, wenn sich sonst nichts anderes ändert an deinem Leben. Und deswegen würde ich ganz brutal, und ich rede nie von Kalorien, ja, ganz brutal würde ich jetzt hier sagen, was ist die wenigere Menge von sinnlosen Kalorien, die dir im Kaffee schmeckt? Wenn es mit weniger Hafermilch ist und es kommen weniger Kalorien raus, dann wunderbar. Wenn du sagst, nein, von der Hafermilch brauche ich 3-mal so viel oder 5-mal so viel, weil sonst schmeckt es nach nichts und beim Schlagobers brauche ich nur 3 Tropfen. Was immer das ist, mach das, was für dich schmeckt, weil es sind so zusätzliche Geschmackskalorien, die nicht irgendwelche besonderen Nährstoffe liefern. Ja? Und das Hochverarbeitete, ja, wir wollen es reduzieren. Aber dann machen wir es halt nicht bei der Milch im Kaffee, sondern wir essen mehr frisch gekochte Lebensmittel. Und Mahlzeiten, das ist viel wesentlicher. Also es geht wie immer keine Schwarz-Weiß-Malerei. Es geht nicht darum, dass man immer perfekt ist. Das ist total nebensächlich in der Ernährung, ob man immer perfekt ist. Im Gegenteil, ein entspannter Zugang ist viel, viel wesentlicher. Und das bisschen in der Milch, da würde ich die Kirche im Dorf lassen und einfach sagen, mach das, was dir schmeckt und dir einfach fällt. Aber wenn es größere Mengen sind, schau mal an, was die Kalorien sagen. Ja, und das Ganze ist auch bei der Barbara, wenn der Erbsendrink dir schmeckt und 5 Gramm Protein liefert, ich glaube jetzt nicht, dass das die große Proteinquelle in deinem Tag sein wird, aber warum nicht? Dann nimmst du den Erbsentrick. Alles gut. Gut, lass mal schauen, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Genau. Nein, ich glaube, das habe ich, alles, was ich sagen wollte, ich mache mir ein paar Notizen, habe ich euch gesagt. Diese und andere Fragen sind auf unserer Liste, die ihr für die abstimmen könnt. Ich habe schon erwähnt am Anfang, meldet euch also unbedingt für den Newsletter an. Wenn ihr Hilfe braucht für einen entspannten Zugang zur Ernährung, dass ihr wisst, einfach euer Sättigungsgefühl repariert wird, dass ihr euren Heißhunger abstellen könnt, dass ihr mit Genuss und ohne schlechtes Gewissen auch mal das Falsche essen könnt, dann könnt ihr mein Online-Programm Faustformel 3S was für euch sein. Das verlinken wir euch in den Shownotes. Meldet euch unbedingt für den Newsletter an, dann könnt ihr auch abstimmen, was wir hier besprechen. Und lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal und gerne lasst mir Kommentare da auf YouTube, auf Spotify oder schickt mir eine E-Mail an podcast@faustformel.com mit euren Fragen. Dann setze ich die auch auf die Liste. Dann können alle dafür abstimmen, ob wir sie das nächste Mal machen. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann. Baba.